Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken und zu einer weiteren Ausgabe von Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, noch bis zum 15. Juni ist das Teilnahmeformular online für den Deutschen Fotobuchpreis unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Und wir diskutieren, ob wir den Termin etwas ausdehnen aufgrund der großen Nachfrage und der Hochwasserlage in Bayern. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, jetzt aber zum unserem heutigen Thema: 50 teilnehmende Institutionen, Galerien und Offspaces sind dabei bei Düsseldorf Foto Plus in Düsseldorf. Etwa 300 KünstlerInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen sind bis zum 14. Juli 2024 zu sehen. Ich finde, das ist eine ziemliche Ansage. Auch der Deutsche Fotobuchpreis wird dabei sein. Und nicht nur das. Rupert Farb, den ich auch hier in meinem Podcast bereits mehrfach zu Gast hatte, hat die sogenannten Foto Plus Talks ins Leben gerufen. Dazu steht in dem Begleittext: Einen Pictorial Turn forderte 1992 W.J.T. Mitchell mit Blick auf einen neuen gesellschaftlichen, politischen und philosophischen Diskurs der Bilder. 1994 beschrieb zudem Gottfried Böhm jenen Iconic Turn, der die Eigensprachlichkeit und Eigenlogik des Bildes in dem von ihm herausgegebenen Buch »Was ist ein Bild?« zum Gegenstand der Debatte machte. Die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit beider Thesen hat sich für das Verständnis unserer Gegenwart und näheren Vergangenheit bewahrheitet. Bilder ersetzen im hohen Maße die schriftsprachliche Kommunikation in allen Bereichen. Umso mehr muss eine Biennale for Visual and Sonic Media von einer inhaltlichen und analytischen Debatte begleitet sein, die die komplexen, sich ständig weiterentwickelnden Medien sowie ihre Auswirkungen auf Gesellschaft, Kultur und Individuen diskutiert. Foto Plus Talks lädt national und international tätige Kuratorinnen ein, ihre jeweilige Sicht auf Fotografie und zeitbasierte Medien zu erörtern. Ich finde, wenn man das so liest, also diese Foto Plus Talks von Rupert Farb passen hier ganz hervorragend in meinen Podcast. Und weiter heißt es in dem Begleittext: In den Foto Plus Talks wird darüber hinaus auch die Frage verhandelt, wie man eine Biennale for Visual and Sonic Media weiterentwickeln kann und welche Impulse hierfür bereichernd sein können. Düsseldorf Foto Plus ist ein sich in ständiger Entwicklung befindliches Veranstaltungsformat, das die Diskussion über bildbasierte Medienformate und Fotografie sucht und führt. Eingeladen sind Katrin Becker, Anja Schürmann, die hören wir gleich, dann Ruben Aref Chatian, Anne Eleonore Gagnon, die wir auch im Festival in Regensburg zu Gast hatten, und Franziska Kunze, die auch schon bei mir hier im Podcast war. Zudem wird das Konzept Biennale diskutiert. Ein eben, wie gesagt, Vermittlungsformat, das sich parallel zur Veränderung der Medien und Künste permanent neu gestalten muss. Das erste Panel von diesen sogenannten Foto Plus Talks hat am 24. Mai stattgefunden. Katrin Becker und Anja Schürmann sprachen miteinander unter dem Titel »Transnationale und interkulturelle Fragestellungen« im Salon 21 im K21 Ständehaus in Düsseldorf. Ja, kurze Anmerkung noch: Anja Schürmann war genau vor 2 Jahren im Mai 2022 auch im Rahmen vom Düsseldorf Foto Plus Festival bei mir hier zu Gast im Podcast. Und sie ist letztes Jahr Teilnehmerin in der Jury beim Deutschen Fotobuchpreis gewesen und wird auch dieses Jahr wieder dabei sein. Ja, und Rupert Farb, der die Foto Plus Talks ins Leben gerufen hat, wird auch gleich die beiden Gesprächspartnerinnen selber vorstellen. Hören wir mal rein in das Gespräch und viel Spaß dabei.
Ja, dann recht schönen guten Abend. freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Das ist heute unsere Auftaktveranstaltung von Düsseldorf Photo Plus Talks. Eine Vortragsreihe bestehend aus 4 Vorträgen. Heute ist die Auftaktveranstaltung. Mein Name ist Rupert Pfab. Ich bin einer der beiden künstlerischen Leiter von Düsseldorf Photo Plus und freue mich sehr, dass ich heute 2 bedeutende Kuratorinnen hier habe zum Gespräch. Katrin Becker ist gekommen aus Berlin. Sie leitet dort das Kindl-Zentrum für zeitgenössische Kunst. Katrin Becker hat an der Ruhr-Universität in Bochum studiert und in Leningrad an der staatlichen Universität dort Kunstgeschichte und Slawistik. Und sie hat als Kuratorin und Autorin zahlreiche Ausstellungsprojekte verantwortet, insbesondere im Bereich des Bewegtbildes. 2001 hat sie dann im NBK, im Neuen Berliner Kunstverein in der Chausseestraße, die Leitung des Videoforums übernommen und das 20 Jahre begleitet oder gemacht, diese Stelle. Und ihre Arbeit konzentriert sich auf transnationale und interkulturelle Fragestellungen, wobei sie stets die gesellschaftliche Rolle und die Verantwortung der bildenden Kunst reflektiert. Bekannt wurde Katrin Becker durch Ausstellungen wie Louise Bourgeois, Intimate Abstractions 2003 an der Akademie der Künste in Berlin oder auch durch die internationale Biennale für junge Kunst in Moskau im Jahr 2012 sowie auch die Ausstellung zu nennen ist Candice Bright's Labor im Jahr 2019 sowie John Bock. Im Februar 2020 übernahm sie dann die künstlerische Leitung des Kindl in Berlin, wie gesagt Zentrum für zeichnische Kunst in Neukölln. Alle, die es nicht kennen, wobei ich davon ausgehe, dass es alle kennen, kann ich nur empfehlen. Wunderschöne Räume, großartiges Ausstellungshaus mit einem sehr ambitionierten Programm. Katrin Becker wird befragt heute Abend von Anja Schürmann. Sie ist Permanent Research Fellow am Kunstwissenschaftlichen Institut in Essen. Und dort gründete sie den Schwerpunkt Visual Literacy und leitet diesen. Seit ihrem Studium der Kunstgeschichte der älteren und neueren Germanistik, der Musikwissenschaft und Psychologie an den Universitäten Düsseldorf und Konstanz forscht Anja Schürmann im Wesentlichen in den Bereichen Fotografie und Image Studies und zeitgenössische Kunst. 2016 wurde sie als Talent Kunstkritik in der Reihe CO Talents von CO Berlin ausgezeichnet. Ihr Postdoc-Projekt beschäftigt sich mit Formen des visuellen Plurals im fotografischen Künstlerbuch. Ich übergebe das Wort an euch beide. Bedanke mich nochmal sehr, dass ihr hier seid. Wir werden jetzt so circa 45 Minuten, vielleicht eine Stunde sprechen, ungefähr. Und dann öffnen wir das Gespräch zu Ihnen. Und wenn dann Fragen sind, dann gehe ich gerne mit dem Mikro herum und Sie können dann Ihre Fragen stellen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Rupert. Vielen Dank, dass du dieses Pairing sozusagen möglich gemacht hast. Ich freue mich sehr, heute neben dir zu sitzen und wir haben im Vorgespräch abgesprochen, dass wir uns auch so ein bisschen anfänglich, bevor wir quasi zu dir und deiner beruflichen Karriere kommen, ja, um dieses Format irgendwie Biennale austauschen möchten. Biennalen sind ja, Veranstaltungen, Kunstfestivals häufig, die alle 2 Jahre stattfinden, deswegen das Wort. Und Biennalen sind seit ihrer ersten Auflage in Venedig 1895 in irgendeiner Form von Kritik, haben sich immer weiterentwickelt, haben immer wieder diese Kritik sozusagen auch implementiert und es gab immer wieder dann eben auch so Berlinale Konferenzen. Es gab eine erste Berlinale Konferenz, das war im Jahr 2000 in Kassel im Fridericianum und in diesem Fahrwasser, ich würde sagen, paddeln wir heute mal ein bisschen. Aber es ist ja nichtdestotrotz relativ augenscheinlich, dass ein Kunstfestival wie eine Biennale, die einen Universalismusanspruch hat, die quasi den Anspruch hat, irgendwie mit dem, was sie ausstellt, irgendwie ja kulturpolitische Völkerverständigung in einem ganz großen Sinne zu unternehmen, dass dieser Universalismusanspruch ja so ein bisschen in die Krise geraten ist in den letzten Jahren. Und was ich dich ganz gerne fragen würde, eingedenk eben dieses Universalismusanspruches, ist so etwas wie Venedig, was sich ja jetzt quasi zum 60. Mal jährt, immer noch möglich? Also wo sind Potenziale? Wo siehst du aber auch eine Kritik an dieser Ausstellungsform Biennale?
Ja, also ist es an? Ja, ne? Ja. Also auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank für die nette Einführung und die Einladung an dich, lieber Rupert. Und ich freue mich auch sehr, mit dir reden zu können, liebe Anja. Ja, Kritik an einem Phänomen wie der Venedig-Biennale. Ich beobachte eher Auflösungserscheinungen und will da auch, habe einen kleinen Exkurs vorbereitet, über den ich kurz sprechen möchte, beziehe mich da insbesondere auf eine in Art Review erschienene Biennale-Rezension von J.J. Charlesworth und auch auf den Text The Instable Institution von Carlos Basuado aus dem Jahr 2006. Du hast ja erwähnt, dass die Biennale 1895 gegründet worden ist und in der Regel in den meisten Jahren immer aus den nationalen Länderpavillons bestand und aus einer von der Biennale ausgerichteten Großausstellung bis in die 70er Jahre hinein. Das fand ich auch ganz interessant, waren das übrigens kunsthistorische Übersichtsausstellungen, weil es dabei darum ging, ein internationales Publikum mit der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts zu verbinden. Dann, man kann sich vorstellen, 1968 gab es natürlich erste öffentliche Kritik, Studierendenproteste und starke Polizeipräsenz auf der Venedig-Biennale. Und dann sehr interessant fand ich die Maßnahmen oder vielleicht auch die Programmatik, die dann der sozialistische Präsident der Venedig-Biennale Carlo Ripa di Meana in den 70er Jahren getätigt hat, der sich tatsächlich in reale politische Verhältnisse eingemischt hat mit der thematischen Stimmung dieser Biennale, indem er zum Beispiel 1974 eine Biennale für eine demokratische und antifaschistische Kultur initiiert hat, mit einem Fokus also insbesondere auf Chile nach dem Sturz Allendes. Und in diesem Jahr waren zum Beispiel die Länderpavillons dann abgeschafft, nicht vorhanden. 1976 ging es dann allerdings, muss man sagen, weiter mit den nationalen Pavillons. Da widmete er die Biennale oder nannte er die Biennale Hommage an das demokratische Spanien, also auch eine Bezugnahme auf das faschistische Regime unter Franco. Und 1977, das hat ihn dann, kann man sich vorstellen, hat ihn eigentlich den Kopf gekostet. Da hatte eine Biennale der Dissidenten initiiert und dort ging es insbesondere um die inoffizielle sowjetische Kunst, das Theater, auch den Film, und die russische Regierung hat dann tatsächlich starken Protest eingelegt und 1978 ist dann Ripa di Meana zurückgetreten und seitdem kennen wir, also läuft die Biennale so weiter, wie wir sie kennen. Sie ist natürlich die älteste Biennale, die zweitälteste mit 1895 mit dieser Gründung. Die zweitälteste ist die Biennale von Sao Paulo, die 1951 gegründet wurde. Und der erste Boom der Biennalen ging dann tatsächlich los ungefähr 1984. In diesem Zeitraum von 1984 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts haben sich mehr als 15 internationale Biennalen gegründet. Basualdo nennt das eine kulturelle Form der Globalisierung, also die diese Großausstellung dann erreicht. Und diesen Begriff der Globalisierung muss man natürlich als neoliberale Globalisierung verstehen, die diese Internationalisierung der Biennalen bedingte. Dieses Modell dieser Internationalisierung trug aber dann nur so lange, solange die Globalisierung eine Weltordnung meint, die vom Westen regiert und von einer hegemonialen USA dominiert wird. Jetzt in einer multipolaren Welt, einer instabileren und brüchigeren Welt, fordern die übersehenen und ignorierten Stimmen des globalen Südens nicht mehr nur westliche Perspektiven in den außerhalb des Westens organisierten Biennalen heraus, sondern diese Infragestellungen sind auch in den westlichen Großausstellungen selbst zu finden. Charlesworth nennt hier die Berufung des indonesischen Kollektivs Ruang Rupa als Kuratorin der Documenta 15, aber auch die Ernennung des brasilianischen Kurators Adriano Pedrosa in diesem Jahr der Venedig Biennale als Symptome dieser Ankunft der Stimmen aus dem globalen Süden. Und man beobachtet jetzt, und ich habe ein paar Fakten jetzt noch zusammengetragen in Bezug auf die diesjährige Venedig Biennale, man beobachtet Auflösungserscheinungen, die damit zu tun haben, dass es eben keine einheitliche kulturpolitische Agenda mehr gibt, was im Übrigen gar nicht so sehr zu tun hat mit der diesjährigen Berufung des rechten Journalisten und Kommentators Pietrangelo Buttafuoco zum Biennale-Präsidenten unter der Regierung Meloni. Vielmehr ist seine Benennung ein Teil dieser Auflösungserscheinung, von der auch im Übrigen die Documenta erschüttert ist. Mal sehen, ob also in der fraglichen Zeit tatsächlich ein Kuratorin, Kollektiv überhaupt benannt werden kann unter den jetzigen politischen Vorzeichen. Zurück nach Venedig. In Venedig nehmen etwa autoritäre Staaten wie Saudi-Arabien, China und der Iran unbehelligt mit ihren Länderpavillons am Geschehen teil, während Russland nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine zum zweiten Mal nicht teilnahm. 2024 haben sie dann ihren Pavillon in den Jardini Bolivien überlassen, im Austausch mit größeren Mengen Lithiums, jenem strategischen Metall, das für den Bau elektronischer Geräte so unabkömmlich ist und gleichzeitig so desaströse ökologische Folgen hat. Also tatsächlich ein Deal zwischen diesen beiden Ländern. Dann gab es natürlich das Thema des Konflikts im Nahen Osten, also sprich Gaza, Palästina und Israel. Eine Art Not Genocide Alliance forderte die Ächtung der israelischen Teilnehmenden und auch ein von mehr als 20.000 Menschen unterzeichneter offener Brief forderte den Ausschluss Israels von der Biennale. Die für den israelischen Pavillon ernannten Teilnehmenden, die Kuratorin Tamar Magalit und Mira Lapidot zusammen mit der Künstlerin Ruth Patil, entschieden hingegen, den Pavillon zu bespielen, aber nicht zu öffnen und installierten eine Hinweistafel, dass der Pavillon so lange geschlossen bleibt, bis eine Feuerpause in Gaza und die Heimkehr der von der Hamas entführten Geiseln erreicht sei. Ja, das sozusagen als Teil dieser Behauptung, dass die Biennale als solche mit Auflösungserscheinungen eben zu tun hat. Tatsächlich sieht Charlesworth den globalen Kurator als Symptom dieser Auflösungserscheinung. Und das ist vielleicht so das, was ich eher sagen möchte, als jetzt das Format als solches zu kritisieren. Also es schafft sich vielleicht selbst ab, wie sich vielleicht auch die Documenta selbst abschafft. Ja? Das wird sich zeigen, wie das kommt.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch das Gefühl, entweder Auflösung oder eben auch so eine Art produktiver Spielplatz, weil als du eben referiert hast, wer sagt, dass es nicht einen palästinensischen Pavillon im nächsten, also in 2 Jahren geben wird? Beispielsweise, ne, über Länder und über Länderpavillons lässt sich auch sehr, sehr viel verhandeln, wie wir jetzt gehört haben, ne, an aktuellen politischen Ereignissen. Aber vielen Dank für deine Einschätzung. Ich arbeite ja quasi in einem Medium, das nicht besonders stark institutionalisiert ist, nämlich das Fotobuch. Und dementsprechend habe ich quasi ausschließlich Festivals. Ich habe ausschließlich solche Art von temporären Orten, wo ich meinem Medium begegnen kann. Ich muss die ganze Zeit mehr oder weniger reisen. Es gibt keine Museen, es gibt keine Galerien, es gibt immer weniger Buchläden, wo ich dem Fotobuch begegnen kann. Aber das hat mich eben auch so ein bisschen auf die Frage geführt, der Unterschied eben zwischen temporären und nicht temporären Kunstorten, der ist ja sozusagen auch ganz stark semantisiert. Früher hätte man gesagt, ja, nicht temporäre Kunstorte sind nicht kanonisierend. Das kann man jetzt bei den Biennalen ja nun wirklich nicht behaupten. Die kanonisieren ja sehr, sehr stark. Sie sind ja sozusagen Lieferanten für den globalen Kunstmarkt. Was aber jetzt bei temporären Kunstorten, würde ich sagen, weniger stark vorhanden ist, ist sowas wie Forschung. Sowas würde ich dann doch irgendwie bei nicht temporären Kunstorten, also Museen beispielsweise, beheimatet wissen. Ich bin einfach interessiert, wie siehst du diesen Unterschied zwischen temporären und nicht temporären Kunstorten und vielleicht auch für die Zukunft gefragt. Siehst du da eine Entwicklung? Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch tatsächlich Institutionen, also Museen etc. so ein bisschen in Gefahr sind und durch Festivals möglicherweise substituiert werden könnten.
Ja, also zum einen auch wieder Beispiel Venedig. Dieses Jahr gab es ja dieses Disobediente, also dieses große Videoarchiv innerhalb der Ausstellung von Adriano Pedrosa, also wo dann sozusagen eigentlich, also meine Kritik eigentlich an diesem Vorgehen, so ein gigantisches Archiv in so eine Großausstellung wie diese Biennale einzuziehen, hat eigentlich zu tun mit dem Umgang mit diesem Medium, der mich insbesondere auf diesen Großausstellungen schon lange stört. Also selbst die zugegebenermaßen sehr, sehr wichtige Documenta, die Okwue Enwezor kuratiert hat, hatte, ich glaube, 150 Stunden Video. Also es hat ja auch zu tun mit Betrachterkompetenz, so eine Überdosis an sozusagen Bewegtbild, die gar nicht vom Publikum tatsächlich verdaut werden kann. Das ist eben eine Erscheinung, die ich problematisch finde. Also, dass man Videokunst oder das Bewegtbild sehr oft so behandelt, so von wegen viel hilft viel irgendwie.
Das ist sehr leicht zu transportieren, ne?
Ja, es ist leicht zu transportieren. Ich betrachte das eben eher so, wenn man ein Angebot macht an Betrachtende, an das Publikum, dann gibt es für mich so einen Aspekt halt eben des menschlichen Maßes eben auch im Umgang mit dem Medium. Gleichzeitig aus meiner Erfahrung im Neuen Berliner Kunstverein, da gibt es ja auch Videoarchiv oder eine Videosammlung, wenn man so will, die 1971 gegründet worden ist und mithin die älteste Sammlung Deutschlands und überhaupt auch Europas die aktuelle genaue Zahl weiß ich nicht, aber mit vielleicht mittlerweile 2000 Titeln, sage ich jetzt mal, Videokunst von den Anfängen, also auch mit singulären Arbeiten, die wirklich nur dort vorhanden sind, von zum Beispiel Nam June Paik oder eben auch singuläre Arbeiten von Ellen Caprow und so weiter. Das ist ja dieses Videoforum bietet eben täglich die Möglichkeit des Sichtens für das Publikum, hat aber null Publikum. Also das heißt, sozusagen die Popularisierung von Videowerken dann sozusagen nur zu funktionieren scheint, wenn sie dann Teil von Dokumenten, Biennalen und so weiter sind, wobei sie da eben nicht gesehen werden. Und das ist sozusagen so ein gewisser Widerspruch in Bezug auf dieses Medium. Ich glaube, dass eben so ein Angebot von so einem Videoarchiv mit eben diesem Ansatz, dass man dort sichten kann, viele Stunden sichten kann, immer so ein Projekt, das mache ich mal demnächst oder so ist. Ja. Also ich kann aus meiner damaligen Praxis jedenfalls sagen, dass es sehr schwer war, wirklich sich, also Sichtungen, also natürlich natürlich kommen ein paar Leute oder es kommen auch mal Studierendengruppen, also null ist jetzt natürlich nur symbolhaft gemeint, aber es hat wirklich nicht den Zulauf, wie man sich das vielleicht denken würde, ja. Und von daher, ja, vielleicht braucht es dann eben auch diesen vielleicht auch fast hegemonialen Anspruch, den so eine Biennale oder so eine Documenta stellt, indem sie sagt, wir zeigen hier das, was im Moment relevant ist.
Wir wählen aus, ja.
Vielleicht funktioniert es dann auch nur so, ja.
Ja, es ist ganz spannend. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Netflix-Erfahrung, ne? Wo ich dann auch nicht weiß, welchen Film ich denn heute Abend sehen will. Aber ähnlich geht es mir auch bei so großen Videoarchiven. Ich denke, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Es gibt ja noch eine andere, Möglichkeit, diesem Phänomen zu begegnen, das du eben adressiert hast. Und das macht beispielsweise die Biennale in Bonn. Oder es gibt zum Beispiel auch Videodocs. Das ist ein Festival für Videokunst in Bayern. Aber beispielsweise auch die Kurzfilmtage in Oberhausen oder eben Forum Expanded in der Berlinale. Sprich, man setzt Video ins Kino. Ne? Man projiziert sozusagen Videokunst in Sälen, wo man gelernt hat, sitzen zu bleiben und den ganzen Film zu gucken. Das ist natürlich irgendwie eine andere Möglichkeit, Videokunst ja, zu zeigen. Und wie siehst du diese Bewegung dann wiederum? Ich meine, das wäre ja dann sozusagen so eine Art Nischisierung der Videokunst, ne?
Ja, es gibt tatsächlich in Berlin auch ein sehr schönes Format, das Olaf Stüber und Ivo Wessel zusammen betreiben mit dem Titel Video Art at Midnight. Das ist immer einmal im Monat in dem sehr schönen Kino Babylon bei der Volksbühne. Und dort werden dann eben tatsächlich auch Videoarbeiten von einem Künstler oder einer Künstlerin in diesem Kino gezeigt. Ich glaube, es muss beides geben. Die Videonale Bonn zum Beispiel tritt ja so auf, dass sie Installationen zeigt als Festival im Kunstmuseum Bonn. Und die Kurzfilmtage Oberhausen verlegen alles tatsächlich ins Kino. Und ich glaube, dass es beides vielleicht geben muss, weil ich glaube, dass eben das räumliche Erfahren von Videoinstallationen, das sozusagen sich nähern, das vielleicht auch einsteigen an einer Stelle und wieder raustreten aus einem Installationszusammenhang und auch das Vergleichen oder Verbinden, wie sich Installationen, Videoinstallationen oder Videoprojektionen in einem Ausstellungsraum verbinden, auch als ganz körperliche Erfahrung, ganz wichtig sind. Das ist jetzt eigentlich ein Argument dagegen, wenn ich sage, 150 Stunden Video schlecht auf einer Documenta, ja, weil ich damit ja sage, man muss nicht von A bis Z schauen, sondern man kann eintauchen, Verbindungslinien ziehen und dann auch eben weitergehen. Aber alles, also ich glaube, alles ist eine Frage des Maßes, ja, also das glaube ich. Und tatsächlich das Sichten von einer Videoarbeit in einem Kino ist eine komplett andere Erfahrung als das Sichten einer Videoarbeit in einem installativen Ausstellungszusammenhang. Ja.
Weil der Raum einfach ganz anders mitgedacht wurde, ja. Und man selbst eben auch nicht festgetackert ist, richtig, irgendwie auf eine Perspektive, ja, und sich bewegen kann.
Ja, ne?
Ja.
Genau.
Ja, spannend. Ich habe jetzt natürlich eine Überleitung vor zu deiner beruflichen, professionellen Karriere, die du schon sehr gut eingeleitet hast. Denn wie Rupert ja auch schon gesagt hast, hast du 2001 am neuen Berliner Kunstverein eine Sammlung, das Videoforum, übernommen, das wirklich 1971 als allererste Sammlung von Videokunst in Europa gegründet wurde. Du warst dessen Leiterin und hast fast 20 Jahre eben auch diese Sammlung betreut. Und damit fällt deine Leitung ja auch in eine Zeit, die von starken Umbrüchen, wie man ja heute sagt, irgendwie geprägt ist. Gerade reproduktive Medien wie Fotografie oder eben auch Video haben mit der Digitalisierung ganz, ganz, ganz andere Möglichkeiten gehabt, aber gleichzeitig stellte es natürlich auch ganz neue Herausforderungen irgendwie an so etwas wie eine Sammlung. Und ich würde dich ganz, ganz gerne fragen, wie ist es dir in dieser Zeit gegangen? Was heißt Digitalisierung, Medienmigration für das Videoforum unter deiner Leitung?
Ja, ich schicke da noch mal voraus, dass das Videoforum ja Teil des neuen Berliner Kunstvereins ist, also eines privaten Vereins, der mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Aber es ist eben kein Museum, es ist auch kein ZKM. Ich habe damals tatsächlich mich lange oder eine ganze Zeit, sagen wir, mit der Frage beschäftigt, was, also darf man das, die analogen Daten sozusagen übertragen in digitale Daten? Ändert das den Charakter des Werks? Ist es überhaupt zulässig? Und in der Wissenschaft gibt es ja die Vorstellung, dass man also bei einer Videoarbeit, bei einer analog produzierten Videoarbeit zunächst einmal schaut, um was für eine Kopie handelt sich das, wie viele Kopien sozusagen, vielleicht so ähnlich wie bei Vintage Prints oder sowas, wie viele sozusagen Kopien aus der Produktionsphase dieser Arbeit gibt es und in welchem Format gibt es die, also im neuen Berliner Kunstverein befinden sich tatsächlich auch noch eine ganze Reihe zum Beispiel von Videoarbeiten auf Open Reel, also offene Spulen und Halbzollformate und so weiter, bis es dann eben tatsächlich losgeht mit den großen Kassetten U-Matic Lowband. Ja, ich habe 2001 angefangen und U-Matic Lowband Player waren sozusagen, wurden in dieser Zeit aus dem Markt genommen. Und das kreierte für mich auch einen bestimmten Druck. Heute weiß man vielleicht auch mehr über diese Prozesse, aber für mich bestand eben dieser Druck, dass ich vielleicht demnächst eine Sammlung mit damals, weiß ich nicht, 1500 Titeln habe, aber keinen Player mehr, der sie abspielen kann. Und ich habe verstanden, dass bei einer wissenschaftlichen Digitalisierung man Vergleiche zieht über den Zustand des Werks auf diesen unterschiedlichen historischen Kassetten und dann sozusagen sich mit der Kassette beschäftigt, die am wenigsten Farbverluste und Farbausfälle und Tonausfälle und Stör sozusagen Elemente hat und dann vielleicht die digitalisiert. Aber das war im neuen Berliner Kunstverein, das war einfach utopisch. Also ich hatte eine 20-Stunden-Stelle im Anfang und hatte da eben, wie gesagt, ein paar hundert Stunden irgendwie Video. Und so haben wir uns dann entschieden, die Sammlung zu digitalisieren in dem Zustand, wie sie ist. Als das Videoforum gegründet wurde, war von Anfang an immer die Perspektive da, dass man die Werke vor Ort sichten können sollte. Also das heißt, es gab einen damals einen U-Matic-Player und einen Fernseher, also oder einen Monitor dazu. Und dann konnte man eben in der, damals noch in Berlin-Charlottenburg, das war natürlich vor meiner Zeit, konnte man sichten. Und deshalb waren diese U-Matic Lowband-Kassetten, es gab auch nur eine Kopie, das muss ich noch dazu sagen, also es wurde nicht unterschieden in Sichtungskopie fürs Publikum und Archivkopie, es gab so the one, aber wie sich dann rausstellte, hat dieses viele Bewegen den U-Matic-Bändern erstaunlich gut getan. Also wir hatten sehr wenig eigentlich Ausfälle oder so, wo, also zumindest auf dem U-Matic-Lowband-Format. Ja. Es gab ja dann auch eine Zeit lang, wo da mit VHS-Kassetten operiert wurde oder SVHS-Kassetten, da sah es natürlich recht finster aus, ja, aber mit den U-Matic-Bändern sah es dann eben ganz gut aus. Und wir haben eben diesen Zustand digitalisiert. Und die Mission war ja, dass diese Bewegtbilder sichtbar sind und sichtbar bleiben und vom Publikum gesichtet werden können. Und so wurde eben diese pragmatische Entscheidung getroffen. Und danach gab es aber natürlich, also wenn wir im Anfang auf einem MPEG-3-Format digitalisiert haben, also man ist wenn man so eine Sammlung leitet oder so, man ist eigentlich ständig mit dem Überspielen und wann müssen wir denn jetzt als nächstes wieder mal überspielen, ist man eigentlich beschäftigt.
Und auch welches Format, ne? Das ist ja sozusagen nicht immer gesetzt, was das aktuelle digitale Videoformat sein soll.
Und das hat ja auch Auswirkungen dann auf die Ankaufsfrage, also dass das Videoforum produziert und kauft ja auch Videos von KünstlerInnen eben an. Und dann ist eben auch, also dann reicht es eben nicht mehr, wenn dir einer eine DVD rüberschiebt, ja, sondern du musst natürlich mit anderen Daten, mit anderen Auflösungsraten, sagen wir mal, dich beschäftigen. Und dann musst du aber die wiederum auch archivieren. Also, und damals war ja der Platz, also das für das Sichern, war auch unglaublich teuer. Heute, also nicht mehr heute, so 3 Terabyte kosten irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro oder sonst was, sondern das war richtig teuer damals. Ne? Und ja, das waren alles solche Fragen, die sich dann tatsächlich stellen. Und ja.
Ich habe eine kleine Anschlussfrage, weil wenn du jetzt quasi eben auch ja um Sammlungsankäufe, mit Sammlungsankäufen sprichst, gab es denn auch, also wie hat sich quasi die Sammlung auch verändert durch neue Formen der Videokunst? Mhm. Es gab ja mit Sicherheit zum einen ja so kanonisierende Bestrebungen, dass sich irgendwie die Formate angeglichen haben, aber es gab mit Sicherheit auch Videokunst, die ihr sehr, sehr gerne haben wollen würdet, die aber jetzt nicht notwendigerweise konventionell, auf den konventionellen Wegen zu euch kommen kann. Da hätte ich einfach nochmal Interesse zu hören, ob es sowas gab und wenn ja, was?
Also es gab tatsächlich, also das Videoforum war ja eine Initiative, oder die Gründung des Videoforums war ja eine Initiative insbesondere von KünstlerInnen und Künstlern. Also da muss man neben Wolf Vostell eben auch ganz besonders Wolf Kahl nennen, also auch immer noch lebender Videopionier und Videoperformer eigentlich auch. Und die waren ja auf der Suche, also dieses Medium, man muss sich das ja so vorstellen, hatte ja in weiten Teilen des Ausstellungswesens, stieß das ja auf Ablehnung. Also das war ja nicht so, dass alle sich gleich mit Begeisterung auf dieses neue Medium gestürzt haben. Die Künstlerinnen vielleicht ja, also auch ohne Sternchen, Künstlerinnen ja, aber nicht unbedingt die AusstellungsmacherInnen. Und es gab sozusagen, das erste Kriterium war einkanalig. Das war eine ganz wichtige Setzung, die eben auch mit diesem Sichtungsmodus zu tun hat, ne? Dass du also jederzeit in der Lage sein solltest, diese Videoarbeit eben auch zu sichten. Und das geht natürlich bei mehrkanaligen Arbeiten nur sehr schlecht oder sehr schwer. Und dann wurde tatsächlich, hat meine Vorgängerin Jo Eckhardt, die ist leider schon verstorben, die hat ja 25 Jahre das Videoforum geleitet, die hat dann immer zu mir gesagt, keine Dokumentation von Videoperformances oder von Arbeiten im Allgemeinen. Also es musste, wenn es eine Videoperformance war, dann ja, aber eben keine Dokumentation im Sinne von, die Arbeit ist eigentlich was anderes. Und es wurde eben stark unterschieden in den Anfängen, natürlich auch ganz logisch, Abgrenzung zum Film. Also weil ja tatsächlich die Videokamera für die Geschichte der visuellen Kunst eine ganz große Bedeutung hat, im Sinne einer auch Autonomisierung der Künstlerin. Ne? Also wenn man einen Film dreht, brauchte man natürlich damals ein ganzes Team. Dann hat man irgendwie gefilmt, dann musste man das irgendwo hinschicken, dann wurde es entwickelt und 10 Tage später konnte man sich dann angucken, was man gedreht hat. Und diese ersten Videokameras wie die Sony Portapack ermöglichten ja eben, dass das alles in einer Hand blieb. Das Filmen, der Ton und sozusagen an die Kamera konnte eben dieser berühmte Monitor gesteckt werden, sodass man sofort sehen konnte, was man Aufnahmen. Und das war eigentlich die Revolution, also dass man eine Unabhängigkeit einerseits, also eben so eine Autonomisierung eben für die Produzentin erleben konnte und also gleichzeitig auch eine Unmittelbarkeit da war im Verhältnis zum Film. Das hat sich natürlich alles irgendwie geändert. Ja, aber so, so ist, und dann wurden auch zum Beispiel KünstlerInnen dann später aufgenommen in die Sammlung, wie ich sag jetzt mal Harun Farocki oder Hartmut Bitomski oder so, die halt eher so vom experimentellen Film kommen. Aber in den Anfängen gab es sozusagen diese, und das ist auch nachvollziehbar, ne? Also weil tatsächlich das Medium sich verändert hat oder auch die Produktionsbedingungen des Bewegtbildes sich so stark verändert haben. Aber das, waren die Anfangs-Rules sozusagen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte dich noch kurz zu deiner institutionellen Erfahrung irgendwie befragen, weil auch aus persönlichem Interesse, ich gebe gerade eine Anthologie zur Fotografie und ihren Institutionalisierungsbestrebungen heraus, zusammen mit Katrin Jacavone. Und dort haben wir uns quasi sehr viel Gedanken um Institutionalisierung und Fotografie gemacht. Und wir haben eine These, die ich jetzt schon mal verraten darf. Wir haben die These, dass Fotografie als Medium eigentlich gar nicht institutionalisierbar ist, weil allein der Status des Originals ja extrem differiert, je nachdem, ob man ein Archiv vor sich hat, ob man eine Sammlung vor sich hat, ob das Original dann eben ein Print ist, ne, oder ist negativ. Und das ist ja bei reproduktiven Medien wie eben auch dem Film oder ja, dem Video nicht anders. Es gibt ja häufig nicht nur die eine Kassette oder die eine Reproduktion. Und ich möchte dich einfach gerne fragen, wie seid ihr damit umgegangen? Mit diesem, ja, mit diesem durchaus ja, schwimmenden Zustand eines Originals?
Also so ein bisschen kann ich darauf antworten wie Blame it on the artist. Ja, also viele Künstlerinnen und Künstler kamen natürlich dann auch zu uns und sagten dann, du, ich mache jetzt hier Videoarbeiten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man sowas verkauft. Euch zum Beispiel. Und ich habe dann immer gesagt, da die Entscheidung musst du treffen. Also es ist ein, also ich finde noch stärker als bei der Fotografie, ist sozusagen natürlich ein Bewegtbilddatensatz wirklich unendlich reproduzierbar. Beim Foto kommt es ja dann immer noch eher darauf an, also was ist der Träger, ja, also von wegen Vintage oder nicht oder so. Bei der Videokunst ist es nicht so. Und der Markt hat dann eben so reagiert, dass er eben gesagt hat, wir verknappen das künstlich und machen sowas wie eine Auflage. Eine Auflage von 5 Videoarbeiten und ein AP, also ein Author's Proof, wenn man so will, oder Artist's Proof. Das habe ich dann immer den Künstlerinnen gesagt. Ich habe gesagt, entscheiden musst du das.
Schon sehr ähnlich wie Fotografien dann eben auch im Kunstfeld gehandhabt werden.
Genau. Ich denke auch, das hat sich aus dem Fotografiemarkt, wenn man so will, adaptiert. Aber die meisten Künstlerinnen, nicht, also 99% der Künstlerinnen haben natürlich nachvollziehen können, dass es schwieriger ist, 10 Arbeiten für 100 Euro zu verkaufen, als eine für 1000. Also ist ja so. Und das ist sozusagen dann, also das ist der Grund, warum diese Entscheidung meistens getroffen wird. Also die Limitierung und aber man in den Anfängen der Videokunst, da war natürlich, also das musste sich natürlich alles auch erst einmal herauskristallisieren. Also dass eben ein Künstler oder eine Künstlerin auch sozusagen mit dem Abgeben der Arbeit in zum Beispiel ein Archiv oder eine Sammlung sagt, die Arbeit wird nicht mehr verändert. Also sowas zum Beispiel, da weiß, kenne ich mich bei der Fotografie nicht wirklich so gut aus, ja. Aber dass man dann, der Sound irgendwie, da muss ich nochmal dran oder ich verändere da nochmal was oder mache nochmal länger oder kürzer und dann gibt es auf einmal so und so viele Versionen ein und dergleichen Arbeit. Das muss natürlich dann vermieden werden und das Irre ist ja auch, dass sowas wie so ein Vertrag oder Zertifikat, wo der Künstler oder die Künstlerin erklärt, diese Videoarbeit gibt es nur 5+ einmal, dann auf einmal eigentlich das ist, was sozusagen den Wert bestimmt.
Ja, es ist spannend. Mhm. Vor allem, wie gesagt, in der Fotografie wird das auch immer mehr nachgefragt, ne? Dass man eben auch die Bedingungen der Aufführung erfragt, dass man sozusagen immer mehr vom Künstler, von der Künstlerin in Erfahrung bringen möchte, wie er oder sie ihre Arbeit präsentiert sehen möchte, eben weil die Varianz so hoch ist, eben weil sozusagen alles möglich ist in diesem Medium. Mhm. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu fast unserer letzten Frage. Ich möchte nämlich noch diesen professionellen Weg von dir ein bisschen weitergehen. Mhm. Du hast ja jetzt am Kindle eine leitende Funktion inne, die eine ganz andere Institution erstmal darstellt. Und ich würde dich ganz gerne fragen, wie hat das dein Verhältnis zu Videokunst verändert in dem Sinne, dass du jetzt möglicherweise eben auch andere Möglichkeiten hast, Videokunst zu zeigen? Und B, was ist dir im Kindle jetzt besonders wichtig, wenn du Videokunst zeigst? Du hast dort mit dem Videospace M1 einen eigenen Raum für Videokunst eingerichtet, der sozusagen immer besuchbar ist. Und hast dort eben natürlich jetzt auch quasi so eine Form von Narrenfreiheit, die vielleicht eben an anderen Orten nicht in dem Sinne gegeben ist. Und was ist dir wichtig, wenn du Videoarbeiten zeigst?
Also tatsächlich, also das eine, was ich wirklich sagen muss, ich vermisse das Videoforum eben manchmal auch diesen Zugriff zu haben auf diese große Anzahl von Arbeiten, und ich habe über diese 20 Jahre natürlich die Sammlung auch verhältnismäßig gut kennengelernt. Ich kenne die Arbeiten dann eben tatsächlich auch oder habe sie dann in irgendeiner Form mal gesichtet. Wir haben die Sammlung verschlagwortet, also neben diesem Archivieren, Digitalisieren und so weiter, Verträge mit Künstlern machen und so, das musste alles natürlich erstmal erfunden werden, weil das früher so ein Handshake-Agreement war zwischen der ehemaligen Leitung des Videoforums, der Jo Eckert, und den Künstlerinnen. Da stellten sich solche Fragen ja noch gar nicht. Also im Gegenteil, die Künstlerinnen waren froh, dass es einen Ort gab, wo das gesammelt wurde. Ich bin froh, also sozusagen, dass ich diese ganzen Archivierungsdinge nicht mehr eben, also ich habe so das Gefühl, ich habe da genug gemacht, jetzt kann das mal andere Wort setzen, ja. Bin froh, das ist auch gar nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe eben sehr gern doch mit Künstlerinnen und Künstlern und eben auch tatsächlich mit Präsentationen von Kunst zu tun, und das Kindle hingegen ist als Ort, man muss sich vorstellen, das war eine ehemalige Brauerei, die dann aufgekauft wurde von den heutigen EigentümerInnen, Salome Grissard und Burkhard Farnhold, also ein Schweizer Paar, das irgendwie crazy genug war, sich eben diese große Immobilie zu kaufen und dann eben auch zu transferieren in ein Zentrum für zeitgenössische Kunst. Salome Grissard ist Architektin. Einige der Umgestaltungen des Hauses gehen also auch auf ihre architektonische Arbeit zurück. Das Haus ist eigentlich, die Ausstellungsflächen, die es gibt, sind eigentlich eher nicht für Bewegtbild gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt sehr viel, also das hat zu tun mit nicht verdunkelbar, Sheddächer mit Licht von oben und so weiter und so fort. Und als ich dann von dem Gründungsdirektor Andreas Fiedler die Leitung übernommen habe dieses Hauses, habe ich so gedacht, naja, die Welt erwartet jetzt aber von mir, dass ich diesen sogenannten Bewegtbilddiskurs jetzt auch stärker an dieses Haus binde, was früher nicht unbedingt der Fall war. Es gab zwar eine Ausstellung mit Björn Mellhus und es gab eine große Installation mit David Clairbaut, aber das sind so eher die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, würde ich mal sagen. Und dann habe ich mich eben entschieden, also wenn man in so ein Haus übernimmt, dann guckt man sich ja an, was bringt es mit an Struktur. Und es gibt eben das Maschinenhaus und da gibt es drei Flächen, die übereinander liegen, die jeweils 400 Quadratmeter groß sind. Und ich wollte diese Gleichförmigkeit dieser Räume, also das 400, 400, 400, wollte ich gerne brechen. und habe dann in diesem M1, also in dieser Etage M1, diese 400 Quadratmeter geteilt in eine Fläche, die ungefähr 300 Quadratmeter hat und diesen sogenannten M1 Video Space, den du schon erwähnt hast. Und dort gibt es, also das gibt es natürlich auch an anderen Häusern, wenn man mal an die Berlinische Galerie denkt, die haben diese IBB Video Lounge, also auch ein Ort, wo permanent Videokunst in einer Blackbox gezeigt wird. Aber was mir ganz wichtig war, und das knüpft dann wieder an das, was ich über die 150 Stunden Video von in Okwuenwesoas Documenta eben sagte, ich behandle, und das ist ein Unterschied zu vielen dieser Blackboxes oder Video-Lounges oder was auch immer, die es in anderen Häusern gibt, ich behandle, also so eine Single-Channel, werden da in der Regel auch Single-Channel-Arbeiten gezeigt, weil der Raum eben auch für Multi-Channel nicht groß genug ist. Ich behandle die eben wie eine also wie die anderen Ausstellungen. Das heißt, da läuft dann eben 4 oder 5 Monate lang ein und die gleiche Videoarbeit. Und das ist so das, was mir ganz wichtig war, dass ich dann nicht so Monatsprogramme oder wir zeigen gleich 50 Arbeiten hintereinander oder wie auch immer, oder mehrere Arbeiten hintereinander. Das war mir so ganz wichtig, dass dieser Videospace eben eine Ausstellung impliziert, sage ich mal. Und ja, das klappt also so ganz gut. Wir haben auch immer wieder Arbeiten, die wir dann auch uraufführen. Wie jetzt gerade eine ganz tolle Arbeit, neue Arbeit von Kerstin Honheit, einer Berliner Künstlerin, die This is Poor heißt, Patterns of Poverty, wo es um tatsächlich eine eigene Armutserfahrung geht, die Kerstin hatte, aber eben, das ist nicht so eine Betroffenheitslyrik, sondern sie geht sehr interessant mit diesem Thema um und verbindet ihn gleichzeitig mit dem Berliner Luxusimmobilie oder einer Immobilie, die eben so Spekulationsobjekt eigentlich war, früher aber mal Ausgabestelle von Sozialhilfe, wo sie dann eben mit ihrer Mutter die Stütze auch immer abgeholt hat. Und sie sagte dann so, in der UdK war sie immer die Einzige mit diesem Hintergrund oder dieser während ihres Studiums oder diese Erfahrung. Also anyway, ich komme jetzt zu uns quatschen, aber es war eine ganz...
Genau das sollst du tun.
Es war ist eine ganz, ganz irre tolle Arbeit, ja.
Ja, vielen Dank. Ich musste gerade so ein bisschen daran denken. Ich habe nämlich auch Semiotics of the Kitchen, Martha Rosler, dieses ganz, ganz berühmte Werk. Ich habe das letztens gesehen und da dachte ich eben auch, ein eigener Videospace wäre an dieser Stelle gut gewesen. Es war nur projiziert. Ne? Es war mit einem Beamer projiziert, irgendwie relativ illustrativ am Eingang einer Ausstellung. Das ist ja dieses Video, wo Martha Rosler sozusagen verschiedene Küchengegenstände benutzt, in der Art, wie sie 1975 ist ja das Video entstanden, ne? Wie sie in dem Fernsehprogramm zu ihrer Zeit auch benutzt wurden von den Kochsendungen, wo dann sozusagen die Frau vor der Kamera irgendwie die Frau hinter der Kamera gespiegelt hat, weil diese Kochsendungen ja zeitgleich zum Kochen gespiegelt und ausgestrahlt werden sollten. Und dann dachte ich mir, da braucht es auch einen Fernseher, ne? Da braucht es eben keinen Beamer, da ist es sozusagen irgendwie so ein bisschen bei aller Liebe zur Digitalisierung und zur frei flottierenden Pixelwelt irgendwie, da ist zumindest eine Bedeutungsebene jetzt anders geworden. Ne?
Die Puristen sagen natürlich auch, dass man sowas gar nicht machen darf. Also man darf sozusagen nicht die für Monitore konzipierten Arbeiten, man darf die gar nicht projizieren und so weiter. Ich denke dann immer innerlich an Malerei, ne? Also wenn man mal das vergleicht, also was sozusagen, also wie anders oder was für Herausforderungen so ein Bewegtbildmedium doch an Sammlungen oder auch Präsentationsorte stellt, das ist dann schon ein weites Feld. Ja.
Und damit blenden wir uns aus der Diskussion aus, aber wir lassen dann zum Schluss jetzt nochmal Rupert Farb zu Wort kommen, der auch als Festivalmacher da auch nochmal eine eigene Sicht auf die Dinge hat und das nochmal ganz kurz beschreibt. Hören wir da auch nochmal zum Schluss nochmal rein.
Genau. Erstmal ganz herzlichen Dank und ihr habt im Grunde genau das gemacht, was wir mit diesem Vortrag, mit diesem Talk-Format wollen, nämlich zwei Dinge. Zum einen stärker betonen, dass wir eine Biennale for Visual and Sonic Media sind. Deshalb war es uns ganz wichtig, von dir eben heute viel über das Bewegtbild und Archivierung und wie kann man das sammeln und auch im Kunstmarkt handeln und auch damit umgehen zu erfahren. Und zum anderen eben auch, wir wollen unsere Biennale ja weiterentwickeln, wir wollen darüber was lernen und deshalb helfen uns auch kritische Worte über eine Biennale. Ich muss nur zur Erklärung sagen, dass wir, als wir die Biennale gegründet haben, jetzt gar nicht uns an das Format der Biennale andocken wollten, sondern es hat einen ganz pragmatischen Grund, dass wir in einer doch recht überschaubaren kleinen Stadt wohnen und leben und es nicht machbar ist, jedes Jahr so ein Festival auf die Beine zu stellen. Und ich zeige Ihnen mal unser Booklet. Wir haben auch noch mal welche ausgelegt. Wer noch keins hat, möge sich mitnehmen. Also wir sind schon sehr stolz darauf, wie viele Ausstellungen und Vorträge und Veranstaltungen es gibt. Aber es ging uns gar nicht so sehr um eine Biennale zu schaffen. Es hat einfach ganz pragmatische Gründe. Und wir haben zwei Schwerpunkte eben in dieser Biennale inhaltlicher Art eben. Zum einen haben wir am Auftaktwochenende letzte Woche ein ganz tolles, viel beachtetes Symposium gemacht. Das hat Pola Sieverding organisiert. Sie ist die zweite künstlerische Leiterin neben mir. Und das zweite inhaltliche Format ist eben unsere Reihe heute, mit der ihr jetzt begonnen habt, weil wir eben auch diese Biennale weiterentwickeln wollen, was erfahren wollen, was lernen wollen und dann uns auch reflektieren wollen. Deshalb kommt heute in zwei Wochen Ruben Aveshatyan aus Armenien hierher, der auch schon Biennalen gemacht hat und Großausstellungen. Wir wollen auch den Dialog in diese Länder gerade jetzt in der heutigen Zeit bewusst führen. Da sind Sie wieder alle eingeladen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch. Aber bevor wir jetzt einen Ausblick machen, möchte ich nochmal aktuell fragen.
Ja, das war der erste Foto Plus Talk mit Anja Schürmann und Katrin Becker. Alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes oder unter düsseldorf.fotoplus.de. Der zweite Talk hat vorgestern am vergangenen Freitag, am 7. Juni 2024 stattgefunden mit Ruben Aveshatyan. Er thematisierte in seinem Vortrag die Verwüstung und Zerstörung von Architektur- und Kulturlandschaften infolge von Kriegen und deren Visualisierung in der Berichterstattung. Ansässig in Jerewan in Armenien ist er als Wissenschaftler und Kurator tätig und spezialisiert auf die sowjetische Architektur der Moderne. Auch da werden wir hier in meinem Podcast demnächst reinhören. Ja, und wer noch seine Fotobücher einreichen möchte, wie gesagt, der kann das noch tun bis zum 15. Juni unter www.deutscherfotobuchpreis.de oder auch mehr Informationen dazu hier im Podcast, denn eventuell, wie ich schon am Anfang angekündigt habe, werden wir den Termin noch ein bisschen nach hinten schieben aufgrund von großer Nachfrage. Mehr Infos zur Biennale for Visual and Sonic Media findet ihr auf jeden Fall unter www.düsseldorffotoplus.de. Und selbstverständlich auch, wie gewohnt, in den sogenannten Shownotes zum Anklicken. Danke fürs Reinhören und dabei sein. Alles Gute derweil. Lasst ein Abo da und empfiehlt meinen Podcast weiter. Die nächste Episode kommt bestimmt. Ciao, ciao und gesund bleiben da draußen.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast.